Der erste Engel. Montag, 27. November, 10 Uhr. Tom Gaisbert stellte Papierabzüge von den Negativen her und machte sich damit auf den langen Weg durch ein Gewirr von Räumen und Korridoren zu Peter Jarlings Büro. In dem kleinen Raum herrschte eine auffallende Ordnung. Kinderzeichnungen gaben ihm einen persönlichen Anstrich. Eine davon, sie war von Jarlings Tochter, zeigte ein Kaninchen neben seinem Bau unter einer strahlend gelben Sonne. Auf einem Regal stand eine afrikanische Skulptur, eine menschliche Hand, die ein Ei zwischen den Fingerspitzen hielt, als ob jeden Augenblick etwas Interessantes daraus hervorschlüpfen würde. »Was gibt es, Tom?« fragte Jarling. »Wir haben ein großes Problem.« Tom legte die Fotos nebeneinander auf Jarlings Schreibtisch. Es war ein grauer Novembertag, und durch das Fenster fiel dämmeriges Licht auf die Bilder von Medusas Haupt. »Das ist von den Affen aus Reston«, sagte Tom. »Ich halte es für ein Filovirus. Und es könnte ohne weiteres Marburg sein.« Jarling fiel ein, wie sie an der Flasche geschnüffelt hatten. »Du willst mich auf den Arm nehmen. Das ist kein guter Witz, geh!« »Es ist kein Witz, Pete. Bist du sicher?« fragte er. Tom war sich ziemlich sicher. Jarling sah sich die Aufnahmen sorgfältig an. »Ja, da waren Würmer. Und da waren auch Einschlusskörper. Wahrscheinlich hatten er und Tom das Zeug eingeatmet, aber Kopfschmerzen hatten sie bisher nicht. Jarling erinnerte sich, welche Bemerkung er dem Pathologen gegenüber gemacht hatte, als sie das kleine, rätselhafte Gewebestück aus der Alufolie gewickelt hatten. »Bloß gut, dass es nicht Marburg ist.« »Haben die Dinger die richtige Größe?« fragte Jarling. Er nahm ein Lineal und maß die Virusteilchen nach. »Sie sehen für Marburg ein wenig zu lang aus«, sagte Gaisbert. »Marburg-Teilchen bilden Schleifen, die wie Brezeln aussehen. Das Zeug hier ähnelte eher Spaghetti.« Sie schlugen ein Lehrbuch auf und verglichen Toms Aufnahmen mit den Abbildungen. »Ich glaube, es stimmt«, sagte Jarling. »Ich werde es C.J. Peters zeigen.« Jarling, der als Zivilist am Institut arbeitete, hatte sich entschlossen, den militärischen Dienstweg zu beschreiten. Er wandte sich an Oberst Clarence James Peters, einen Mediziner, der die Abteilung für Krankheitsbeurteilung leitete. Das heißt, er war der Arzt, der sich mit dem gefährlichen Unbekannten beschäftigte, mit dem interessanten Zeug, wie er es nannte. Den Dienstvorschriften zufolge hatte Peters um 8 Uhr morgens zur Arbeit zu erscheinen, tauchte aber gewöhnlich erst gegen 10 auf. Außerdem mochte er keine Uniform tragen. Meist sah man ihn in verwaschenen Blue Jeans, einem schreiend bunten Hawaii-Hemd, Sandalen und weißen Socken, als ob er gerade eine Nacht in einem mexikanischen Hotel verbracht hätte. Als Ausrede führte er an, er habe Fußpilz, einen hartnäckigen tropischen Stamm, den er sich in Mittelamerika zugezogen habe und der sich nicht beseitigen lasse. Deshalb müsse er Sandalen und Socken tragen, damit Luft an die Zehen komme, und zu dieser Ausstattung gehörten eben auch Jeans und bunte Hemden. Peters arbeitete 12 Stunden am Tag und ging meist spätabends nach Hause, oft erst lange, nachdem alle anderen Feierabend gemacht hatten. In dem bürokratisch geführten Institut bewegte er sich wie ein Hecht im Karpfenteich. Seine eigenen Mitarbeiter motivierte er zu großer Loyalität und Feinde machte er sich leicht und absichtlich, wenn es ihm passte. Mit seinem roten Toyota war er mehrmals in kleine Unfälle verwickelt gewesen, hatte aber die Kotflügel nie richtig ausbeulen lassen. Sein Wagen gehörte zu der Sorte, die von der Polizei angehalten und auf technische Mängel überprüft wird. Auf seinen Reisen durch Regenwälder und tropische Savannen hatte er mit Genuss das Gleiche gegessen wie die Einheimischen. Frösche, Schlangen, Zebrafleisch, Quallen, Eidechsen und Kröten, die in der Haut gegart werden, aber er war überzeugt, er habe nie einen Salamander verzehrt, jedenfalls keinen, den er in einer Suppe hätte identifizieren können. Immerhin hatte er aber gekochte Affenkeule genossen und Bananenbier getrunken, das mit menschlichem Speichel vergoren war. Als er in Zentralafrika eine Expedition leitete, die nach dem Ebola-Virus suchen sollte, war er mitten in der Schwarmzeit in ein Termitengebiet geraten. Er wartete, bis die Termiten aus dem Bau ausschwärmten, fing sie ein und verzehrte sie roh. Nach seinen Erzählungen schmeckten sie angenehm nussig. Er mochte Termiten so gerne, dass er sie neben seinen Blutproben einfror, um sie frisch zu halten, und abends, wenn die Sonne über der westafrikanischen Steppe unterging, knabberte er sie zum Gin wie Erdnüsse. Außerdem aß er gern Meerschweinchen, die erdrosselt und im eigenen Blut mit den Därmen gebraten wurden. Jarling hatte Gaisberts Fotos in eine Mappe gelegt, denn er wollte nicht, dass ein anderer sie sah. Er fand Peters auf einer Konferenz im Sitzungssaal und tippte ihm auf die Schulter. »Ich weiß nicht, was du gerade tust, CJ, aber wir haben etwas Wichtigeres.« »Was denn?« »Es ist ein wenig heikel. Ich möchte es nicht an die große Glocke hängen.« »Was ist denn so heikel?« Jarling öffnete die Mappe gerade so weit, dass CJ einen Blick auf die Spaghetti werfen konnte, dann klappte er sie wieder zu. Auf dem Gesicht des Oberst zeichnete sich Überraschung ab. Er stand auf und, ohne zu den anderen Sitzungsteilnehmern ein Wort zu sagen oder sich auch nur zu entschuldigen, verließ er mit Jarling den Raum. Sie gingen in Jarlings Büro und schlossen die Tür. Tom hatte schon auf sie gewartet. Jarling breitete die Fotos auf seinem Schreibtisch aus. »Sehen Sie sich das einmal an, CJ.« Der Oberst blätterte die Bilder durch. »Woher stammen die?« fragte er. »Von den Affen in Reston. Ich finde, es sieht nicht gut aus, CJ. Tom glaubt, dass es Marburg ist.« »Wir haben uns schon manchmal vertan«, sagte CJ. »Allerdings, das stimmt«, erwiderte Jarling. »Eine Menge Sachen sehen wie Würmer aus«, sagte CJ und starrte die Fotos an. »Die Würmer waren unverwechselbar, ebenso wie die Kristalloide. Das Ganze sah echt aus.« Er dachte an den Ärger, den es geben würde. Für Reston und die Leute dort würde die Sache zu einem schrecklichen Problem werden. »Die erste Frage«, sagte er, »lautet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer Laborverunreinigung?« »Vielleicht war es ja der eigene Erreger der Armee, der Cardinal-Stamm, der irgendwie aus einer Gefriertruhe entwichen und in diese Flaschen gelangt war. Aber das schien einfach unmöglich. Und je mehr sie darüber grübelten, desto unwahrscheinlicher kam es ihnen vor. Der Cardinal-Stamm wurde nämlich in einem anderen Trakt des Gebäudes aufbewahrt, hinter den dicken Mauern biologischer Sicherheitsbereiche, weit weg von den Flaschen mit den Affenzellen. Die Sicherheitseinrichtungen verhinderten, dass ein Virus wie Marburg Cardinal unabsichtlich freigesetzt werden konnte. Es war einfach nicht möglich. Es konnte keine Verunreinigung sein, aber vielleicht, so meinten sie schließlich, handelte es sich ja gar nicht um ein Virus, sondern um etwas anderes. CJ sagte, die Leute hier sehen etwas Langes, Fadenförmiges und dann glauben sie, sie hätten ein Filovirus. Ich bin skeptisch. Es gibt eine Menge Dinge, die wie Marburg aussehen. Da gebe ich dir recht, erwiderte Jarling. Vielleicht ist es nichts. Vielleicht ist es nur ein neues Ungeheuer von Loch Ness. Was willst du tun, um es zu bestätigen? Fragte ihn der Oberst. Jarling erklärte, er wolle die Zellen mit Substanzen untersuchen, die aufleuchteten, wenn sie mit Marburg infiziert waren. Okay. Ihr testet auf Marburg, sagte CJ. Habt ihr auch an einen Ebola-Nachweis gedacht? Natürlich, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Wann wollt ihr die Untersuchungen durchführen? Wenn die Affen wirklich Marburg haben, müssen wir überlegen, was zu tun ist. Denn Delgar zum Beispiel war der erste Kandidat, bei dem das Marburg-Fieber ausbrechen konnte, denn er hatte den Affen seziert. Was Marburg angeht, haben wir morgen ein definitives Ja oder Nein, sagte Jarling. CJ wandte sich Tom Gaisbert zu und sagte, er wolle weitere Beweise Bilder des Erregers bei der Vermehrung in den Leberzellen eines Affen, der in dem Affenhaus gestorben war, dann wäre bewiesen, dass das Virus in Affen lebte. CJ erkannte, dass sich hier eine Krise zusammenbraute. Wenn die Öffentlichkeit erfuhr, was das Marburg-Virus anrichtet, konnte eine Panik ausbrechen. Mit einem Foto von den Schlangen in der Hand stand er auf und sagte, wenn wir bekannt geben, dass Marburg in der Nähe von Washington ausgebrochen ist, sollten wir verdammt sicher sein, dass es stimmt. Er ließ das Bild auf Jarlings Schreibtisch fallen und ging wieder in die Sitzung. Nachdem CJ das Büro verlassen hatte, entspann sich zwischen Peter Jarling und Tom Geisbert ein heikles Gespräch. Leise unterhielten sie sich über den unangenehmen Vorfall. Es gab da etwas, das sie unter sich ausmachen mussten. Keiner von beiden hatte Peters gegenüber erwähnt, dass sie an den Flaschen geschnüffelt hatten. Sie zählten erneut die Tage seit dem Kontakt. Es war jetzt 10 Tage her, seit sie die Flasche geöffnet und das mutmaßliche Marburgisch Wasser gerochen hatten. Sie befanden sich mitten in der Inkubationszeit. Sie wussten, was Oberst Peters tun würde, wenn er erfuhr, dass sie an einer Flasche mit dem Marburg-Virus geschnuppert hatten. Er würde sie in den Slammer einweisen, das Krankenhaus der Sicherheitsstufe 4. Sie würden hinter Luftschleusen und doppelten Stahltüren verschwinden, versorgt von Ärzten und Schwestern in Schutzanzügen. Die Türen des Slammer waren immer verschlossen, und die Telefongespräche der Patienten wurden abgehört, weil die Leute Nervenzusammenbrüche erlebten und zu fliehen versuchten. Von der 2. Woche an wurden viele depressiv und starrten stumm die Wände an. Andere wurden erregt und ängstlich. Manche mussten mit Valium beruhigt werden, damit sie nicht gegen die Wände hämmerten, die Sichtfenster zertrümmerten und die medizinischen Geräte zerstörten. Sie waren eingesperrt wie in einer Todeszelle. Die meisten behaupteten lautstark, sie seien nie mit einem Erreger in Berührung gekommen. Sie wollten nicht wahrhaben, dass ihnen etwas fehlen könnte. Den meisten fehlte auch tatsächlich nichts und sie kamen nach der Inkubationszeit wieder aus dem Slammer heraus. Was allerdings während der Wartezeit mit ihrer Psyche geschehen war, steht auf einem anderen Blatt. Nach der Entlassung hatten sie keine Orientierung. Sie kamen durch die Luftschleuse, blass, mitgenommen, vorsichtig, zitternd und wütend auf die Armee und auf sich selbst. Die Schwestern schenkten ihnen einen Kuchen mit einer Kerze für jeden Tag, den sie im Slammer zugebracht hatten. Sie blinzelten verstört in die Lichter auf dem Slammerkuchen, auf dem vielleicht mehr Kerzen steckten als an ihrem letzten Geburtstag. Ein Mitarbeiter war 42 Tage im Slammer gewesen. Viele Leute, die einmal im Slammer isoliert waren, gaben anschließend die Arbeit im Sicherheitsbereich 4 auf. Sie fanden alle möglichen Ausflüchte, warum sie heute den Schutzanzug nicht anlegen konnten und auch nicht morgen und auch nicht nächste Woche. Einige kündigten sogar. Nach Peter Jarlings Überzeugung bestand insgesamt keine große Gefahr, dass er oder Tom sich das Virus geholt hatten. Falls einer von beiden sich infiziert hatte, würden sie es nur allzu bald wissen. Er war sich ziemlich sicher, dass das Marburg-Virus nur schwer übertragen wurde und glaubte nicht, dass seine Angehörigen oder sonst jemand in der Stadt in Gefahr waren. Aber wie stand es mit Dan Delgard, der die Affen aufgeschnitten hatte? Warum war Delgard noch nicht krank? Nun, vielleicht brütete er den Erreger aus. Woher war das Virus gekommen? War es ein neuer Stamm? Was konnte es bei Menschen anrichten? Wer einen neuen Virusstamm entdeckt, muss ihn benennen. Auch daran dachte Jarling. Wenn er und Tom im Slammer eingesperrt wurden, konnten sie mit diesem Virus keinerlei Untersuchungen anstellen und Ruhm und Bewunderung würden einem anderen zufallen. Sie standen an der Schwelle einer wichtigen Entdeckung. Ein Filovirus in der Nähe von Washington. So etwas findet man nur einmal im Leben. Sie beschlossen, den Mund zu halten und ihr eigenes Blut einem Virustest zu unterziehen. War der Test positiv, konnten sie sich umgehend im Slammer melden. Blieb er negativ, war es sehr unwahrscheinlich, dass sie ihre Angehörigen oder sonst jemanden ansteckten. Natürlich konnten sie dazu nicht in die normale Krankenstation gehen. Sie fanden einen freundlichen zivilen Assistenten, der ihnen Blut abnahm. Er hatte verstanden, was hier vorging und versprach, nichts zu sagen. Jarling nahm die beiden Röhrchen mit seinem und Toms Blut und die Flasche mit der Lösung, an der sie geschnuppert hatten, zog einen Schutzanzug an und ging in das Vierer-Sicherheitslabor. Es war schon seltsam, das eigene Blut im Schutzanzug zu untersuchen. Unterdessen holte Tom Geisbert ein wenig von der konservierten Affenleber. Er wollte sie im Mikroskop fotografieren und beweisen, dass in den Affen ein dem Marburg-Virus ähnlicher Erreger lebte. Von einem Stück schnitt er eine kleine Menge ab und fixierte die Probe in Plastik. Mehrere Stunden vergingen, bis er fertig war. Er ließ den Kunststoff über Nacht abbinden und ging nach Hause, um ein paar Stunden zu schlafen.